Das sind so die neuesten Forschungen. Ich fand das immer sehr interessant.
Einen Teilnehmer hast du auf jeden Fall schon mal. Ich bin auf jeden Fall dabei.
Die Ilitzer hat immer gesagt, Jörg, du musst mit zu Steyers kommen. Und ich habe ihr immer gesagt, du, ich weiß schon alles. In dieser Arroganz. Und dann war ich das erste Mal bei Steyers und dann wusste ich gar nichts.
Früher habe ich halt immer möglichst viel gemacht in der Hoffnung, dass irgendwas davon hilft. Ja, moin vom Chiropraktik Campus Hamburg. Ich bin im Rahmen meiner Deutschlandtournee heute bei Jörg Debenthal in Osnabrück gelandet und euch also ein Alumni-Interview mitgebracht, wobei ich schon kurz davor war, auch das Dozenten-Interview auszupacken, weil du warst ja schon auch als Dozent im Campus und ich hoffe auch, dass du es vielleicht nochmal wieder wirst. Da sind ja schon Pläne auch in der Schublade. Also von daher erstmal herzlich willkommen in deiner Stadt.
Ja, hallo.
Ja, wir wollen also für unsere Zuhörer so ein bisschen was aus dir rauskitzeln. Wie lernen wir denn Jörg Debenthal am besten kennen? Also, wie bist du überhaupt zur Chiropraktik gekommen? Was ist damals so, was war dein Background? Was war dein erstes Erlebnis mit Chiropraktik?
Ja, das liegt ja alles schon ein bisschen länger zurück, so 35 Jahre rund. Ich habe 1988 über die hessischen Winterseminare einige amerikanische Chiropraktoren kennengelernt. Dr. Bernd Busch zum Beispiel, an den ich mich erinnere, an Stephen Campbell, an den ich mich erinnere, und Dieter Oesch, so eine große deutsche Koryphäe, der die Jungs damals rübergebracht hat. So, und das war so waren meine ersten wirklich guten Begegnungen. Und ich hatte während meiner Heilpraktikerzeit in Wunsdorf, war ich bei dem Wolfgang Schallmay, der hatte damals noch, ist ja so eine Arkon-Größe, der hatte damals in Nordhorn, in Nordhorn eine Praxis, und da war ich Assistent. Und der machte halt fast ausschließlich nur Chiropraktik, und das waren so meine ersten Begegnungen damit. Und da ich mir meine Schule finanziert habe durch Massagen. Ich habe vorher, weil ich zu jung war nach der Bundeswehr, konnten ja damals auch nur mit 25, ich glaube, das ist immer noch so, die HP-Prüfung machen, habe ich vorher eine Ausbildung gemacht als Physiotherapeut, nicht vollständig, aber zum Teil, und bin dann darüber, ja, sagen wir mal so, in dieses manuelle Element gekommen, habe gesehen, das ist so meins.
Okay. Assistent bei Schallmay, das finde ich interessant.
Ja.
Ja, bei dem war ich tatsächlich auch. Allerdings habe ich bei dem nicht Chiropraktik gelernt, sondern Podo-Orthesiologie.
Ja, das habe ich auch.
Diese Art von Einlagen, das kam, glaube ich, aus Holland. Über seine Frau Ina hatte er da ja einen Bezug zu. Und das fand ich auch spannend, wie man Einlagen selber bastelt und welche Zusammenhänge es zwischen Füßen und dem ganzen anderen da drüber gibt. Das fand ich also, aber das würde uns jetzt zu weit führen.
Also ich war tatsächlich in diesem ersten Kurs von ihm, und das war dieser angebliche Professor Verbeugen, das war ein Physiotherapeut, der war so ein HC-Professor,
ja,
ne, und der uns das damals beigebracht hat, und ich kann mich so in der ersten Zeit erinnern, dass ich dann immer so nach der Praxis in meinem Keller verschwunden bin und habe irgendwelche Sohlen geschliffen, und mein gesamter Keller sah aus von diesem Kork über seht. Also auch da habe ich mich mal verirrt.
Ja. Ich habe die zum Glück immer nicht selber hergestellt, sondern ich habe dann einfach nur immer die Patienten auf diesen Spiegelkasten gestellt.
Ja.
Dann konnte man die Füße von unten sehen.
Ja.
Dann hat man diese kleinen Korkplättchen da untergelegt, und dann habe ich irgendwie an Wolfgang Schallmay einen Fax geschickt, und der hat mir dann die Sohlen zurückgeschickt.
Das hat er da noch nicht gemacht.
Ah, okay.
Das hat er da noch nicht gemacht, fing er damit an.
Ja, das war also. Aber das war eine spannende Zeit, sehr, sehr lustig. Okay, das heißt also, du bist deutlich noch vor mir in die Chiropraktik eingestiegen. Also so, weil wir haben uns ja, glaube ich, dann auf dem Bremer Chiropraktik-Seminar kennengelernt.
Genau.
Bei Markus Haber. Das war dann noch ein paar Jahre später.
War das 2002, 2001 sowas?
Ja, sowas muss schon Ende der 90er, aber wenn du sagst,
2004 war Steyers.
Ja, genau. 2004 war Steyers. Weil ich habe 93 meinen Heilpraktiker gemacht. Und dann bin ich sozusagen, ja, ich glaube 94 habe ich bei Markus Habert angefangen. Und dann so Mitte, Ende 90er waren so diese Bremer Chiropraktik-Seminare. Und Anfang der 2000er war dann Max Steyers, genau. Ja, also Jörg und ich, ihr hört schon, haben also eine ganze Menge Chiropraktik-Ausbildung gemeinsam genossen, kennen uns jetzt schon sehr lange, also ja, also nahezu 25 Jahre, locker, wenn nicht sogar noch mehr, ja. Ne, so vielleicht sogar schon fast 30. Ja, von daher ist es für mich natürlich schön. Es ist, wenn ich Jörg treffe, ist es immer so ein bisschen wie nach Hause kommen.
Das ist so, das ist eigentlich Familie.
Ne, so. Das geht mir ein bisschen auch so.
Ja, ne? Das ist doch irgendwie schön.
So. So heißt das immer so schon, jedem Anfang wohnt ein Zauber in.
Ja.
Ne?
War so, ne? Ja, aber also, man hat das ja auch nicht mit jedem Kollegen, aber es gibt so ein paar Seelenverwandte, sag ich mal. Ne? So, und dazu gehörst du auf jeden Fall dazu.
Das ist, fühlt sich gut an.
Erzähl mal so ein bisschen deine Entwicklung in der Chiropraktik. Also die Hessen-Seminare waren so die ersten, dann kam Schalmei, dann kam Bremer Chiropraktik-Seminar.
Ja, ich war ja so, am Anfang war ich ja erstmal so Heilpraktiker und habe Chiropraktik gemacht.
Ja.
Also ich hatte diese, sagen wir mal, diese Identifikation. Also im Heilpraktiker konnte ich mich nicht richtig identifizieren, weil wir waren ja irgendwie da noch so geduldete Quacksalber. Und so Chiropraktoren oder Chiropraktiker, das war auch noch gar nicht so irgendwie erstrebenswert. Wir haben irgendwie Chiropraktik oder ich habe irgendwie Chiropraktik gemacht. Und wie bei all diesen Geschichten am Anfang ging es da eher mehr um irgendwelche biomechanischen, strukturellen Sachen, die dann relativ schnell sich erschöpften von ihren Möglichkeiten. Das ist dann über die Jahre so wie Ackermann und all das, was dann so noch passiert ist nebenher, war das so Links-Rechts-Lage, ASP, Ilium und dreh den Kopf hier rüber und darüber. Also da fing das so mit an. Die ganze Geschichte und wurde dann immer diffiziler in der Form, dass je mehr ich machte, und dazu muss ich einfach sagen, also der große Break aus dieser rein materiellen Betrachtung der Chiropraktik, ich das immer so unterbrechen darf, der rein strukturellen Arbeit, daran war dann die Begegnung mit Max Tyers. Das war dann so wie eine neue Touröffnung. Ich bin damals über die Ilitza Back-Elfert, die bei mir, wenn ich vielleicht sagen darf, Assistentin war und über viele Jahre eine sehr, sehr große, erfolgreiche Praxis jetzt führt. Die Ilitza hat immer gesagt, Jörg, du musst mit zu Styers kommen. Und ich habe ihr immer gesagt, du, ich weiß schon alles. In dieser Arroganz. Und dann war ich das erste Mal bei Styers und dann wusste ich gar nichts. Das war so ein neues Universum. Das hat mich erreicht. So. Das heißt, diese Philosophie, die mir gefehlt hat, ohne einfach zu sagen, ich drücke dahin, wo irgendwas hin muss, weil ich glaube, es muss dahin. Das war dann so eine Art Revolution in mir. Und dann all das, was dann danach folgte, so wie du dann Marco und Thomas ihr dann den DAGC gegründet habt, wie ihr dann sozusagen die Übersetzung gemacht habt, das erste Mal Dejanette hingebracht haben, muss ja sagen, die Style-Seminare waren von ihrer Philosophie schon sehr beeindruckend, wortgewaltig und einprägend für so einen deutschen Schädel. Und vielleicht haben wir das auch alles so gebraucht, genau so. Aber alles, was dann so in Techniken kam, war sehr verwirrend für mich. Also eine SOT und eine Thompson-Geschichte von Styers war sehr viel verwirrend für mich am Anfang. Und in diese ganzen Geschichten habt ihr dann ja letztendlich mit dem DAGC die Struktur reingebracht. Das war dann so eine Struktur, da gab es dann Guidelines, da gab es dann ein Skript und etwas, an wo man sich so dran halten konnte. Ja, und dann sind wir einfach miteinander gewachsen. So in dem kamen ja immer mehr Leute aus dem Ausland dazu, immer mehr Amerikaner, die sich am Anfang ja gar nicht getraut haben. Ich glaube, selbst Styers hat ja dann noch am Anfang, und das ist ihm hoch anzurechnen, er hat ja dann tatsächlich fast Morddrohungen gehabt, zumindest habe ich das damals so mitbekommen, dafür, dass er irgendwelchen wilden Chiropraktik beibringt.
Ja, ich weiß, wir waren dann nachher sogar namentlich genannt in irgendwelchen amerikanischen Chiropraktik-Verbandszeitungen, hier DC Chiropraktik, wo wir als Hausfrauen und Taxifahrer sozusagen, denen er also Chiropraktik beibrachte. Taxifahrer stimmte so zum Teil sogar, weil wir nebenbei Taxi fuhren, um das Ganze zu bezahlen, noch die Ausbildung damals. Aber das war schon, ja klar, ich sag mal, in Amerika hat man halt 5 Jahre Chiropraktik studiert, hat wirklich einen Arsch voll Geld dafür bezahlt. Also ne, aktuell $250.000 für 5 Jahre Studium, das ist schon viel. Und wenn dann jemand einfach nur ein bisschen chiropraktische Technik an dahergelaufene Heilpraktiker vermittelt sozusagen, da sahen die ihre Fälle davon schwimmen. Das fanden die nicht gut. Rückblickend kann ich das heutzutage sogar verstehen, Ja. Weil ich auch heutzutage natürlich Kollegen, die ein Wochenende Chiropraktik gelernt haben, natürlich auch anders beurteile als aus damaliger Sicht. Ne, so, aber dadurch, dass wir ja keine Möglichkeit hatten, Chiropraktik zu studieren, mussten wir uns das ja Stückchen für Stückchen, Wochenende für Wochenende zusammensammeln, sozusagen. Unsere Ausbildung hat halt 20 Jahre gedauert, bis wir die Mosaiksteinchen alle zusammen hatten.
Da war dann ja auch nicht immer alles so Gold, was glänzte. Ne?
Nee, genau.
Da kamen dann ja auch eine Menge von diesen Experten rüber und haben uns versucht, Sachen zu zeigen. Und wir waren ja, und da sind wir ja immer noch sehr gläubig, wenn wir über den Teich gucken. Da war ja vieles auch dabei, was sich am Ende des Tages dann so nicht bewahrheitet hat. Um das mal vorsichtig zu sagen.
Ja, ja. Also von daher muss ich auch sagen, ich glaube, wir können Max Dyers da wirklich dankbar sein, rückblickend. Also weil das war für mich tatsächlich auch so ein Meilenstein. Der hat mir auch so die Philosophie der Chiropraktik als erstes mal so richtig vermittelt, sag ich mal. Er hat mir die Angst genommen, tatsächlich vor irgendwelchen schlimmen Krankheiten, vor irgendetwas, dass ich irgendwas übersehe oder dass ich, ne, also so, also ich würde sagen, ich habe nicht den Respekt verloren, aber ich habe die Angst verloren, sag ich mal. Also, ne, so. Und ja, und ich habe tatsächlich anschließend, bin eigentlich vom Heilpraktiker zum Chiropraktiker geworden. Also so, Heilpraktiker ist natürlich immer noch mein Background, sag ich mal, und das Wissen verlernt man ja auch nicht. Ich mache seitdem eigentlich nahezu nichts anderes mehr. Ich weiß, dass es noch rund um die Chiropraktik sehr viel gibt, was auch sinnvoll ist, aber das habe ich dann eher im Netzwerk.
Ja.
Ne, so, also ich habe dann jemanden, was ich für Verdauung, für Psyche, für was auch immer. Ne, so. Ich glaube nicht, dass man alles wegjustiert. Soweit bin ich inzwischen auch.
Hast du lange gebraucht?
Ja, das schaffen auch nicht alle. Einige bleiben in dem Stadium auch hängen.
Ich meine, es ist ja auch mutig,
Da
wieder rauszugehen.
Ja,
ne?
Ja, genau. So, aber das ist tatsächlich, ich habe damals alle meine, also ich habe ja, Neuraltherapie gemacht und ne, so was, also so. Ja. Und das habe ich tatsächlich dann alles sein gelassen. Ich habe das alles dran gegeben und habe gesagt, okay, jetzt gibt es hier nicht mehr von allem etwas, sondern jetzt gibt es nur noch eine Sache und die richtig. Ne, so.
Ja, das war bei mir ja auch so. Wir haben ja, also am Anfang haben wir irgendwie alles miteinander gemischt. Also es war sogar, ich habe sogar Colon Hydro gemacht und so Hyperthermien gemacht und tausend Sachen. Und das ist immer mehr zusammengeschrumpft, einfach durch eine zunehmende Qualifizierung und der Möglichkeit, den Leuten einfach nur in Anführungsstrichen mit den Händen zu helfen. Ne? Also wirklich zu sagen, womit stellen wir unsere Diagnose? Ne? Mit den Händen. Ne? Und was ist unser Ziel? Ne? Was ist unser wirkliches Ziel? Und das ist ja, das braucht ja dann auch eine gewisse Entwicklung. Was mache ich? Helfe ich? Kann ich überhaupt irgendwie helfen? Bin ich Heiler? Ich habe letztens noch einen schönen Spruch gehört. Richtig gute Heiler ermöglichen Heilung. Das ist so eine ganz schöne Geschichte. Das heißt, einfach wirklich mit diesen Dingen zu arbeiten. Das ist nichts, worauf man sich ausruhen sollte. Ja, manche Leute, finde ich, und manche Kollegen ruhen sich gerne auf diesem Prinzip von Innate, obwohl das der Begriff wahrscheinlich das nicht komplett umfasst, aber so ein bisschen drauf aus und sagt, ich habe keine Verantwortung mehr, da gibt es Innate. Verantwortung haben wir sehr wohl.
Ja, das denke ich auch. Also mein Leitsatz ist eigentlich auch immer, der Körper braucht keine Hilfe beim Heilen, er braucht nur keine Störung. Aber das ist eben genau meine Verantwortung, die Störung zu finden und sie bestenfalls zumindest anzustupsen oder dem Gehirn sozusagen nochmal zu präsentieren, dass der Körper dann selber in die Heilung gehen kann. So, und manchmal braucht es eben auch noch darüber hinaus, was ich, eine Entgiftung oder irgendwas anderes, einen Mangel zu beseitigen oder ne, so. Also manchmal reicht die Idee alleine nicht, wenn die Materie einen Mangel hat. Ne, so. Ja. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, das ist also essentiell gewesen, dieses Vertrauen auch. Also weil früher habe ich halt immer möglichst viel gemacht in der Hoffnung, dass irgendwas davon hilft. So. Und irgendwann, je mehr man sich seiner sicher war, je mehr man Vertrauen in sich selbst hatte, Selbstvertrauen auch in die Chiropraktik und in die menschliche Natur, desto weniger konnte man machen.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, so, ja, würde ich auch sagen. Also Dyers war definitiv ein Meilenstein, sag ich mal, dabei.
Ja.
Und du hast es auch angesprochen, wir haben tatsächlich dann versucht, aufgrund unserer Erfahrung von Seminaren, das Ganze ein bisschen mehr zu strukturieren. Weil es ist immer schade, finde ich, wenn man aus zweiter, dritter, vierter Hand lernt und jeder lässt immer ein Stück weit weg. Und ne, so, du hast dann irgendwann nur noch 50% von dem, was eigentlich der Entwickler dieser Technik oder dieser Idee eigentlich dem halt dabei gedacht hat und wunderst dich immer, dass es nicht funktioniert.
Ja, alle versuchen sie immer so eine Rosine daraus zu holen. Ja. Ne? So, das hat mit der Realität ja nichts zu tun.
Ich glaube auch. Also auch selbst BJ hat diese Phase ja wieder verlassen, wo er gesagt hat, unterhalb von C2 gibt es keine Subluxation.
Ja.
Also, er hat das dann nachher so ein bisschen differenziert und hat gesagt, es gibt Subluxation unterschiedlicher Qualität oder so.
Ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo er nur noch von sich selbst von wir gesprochen hat. Nachdem er irgendwie tagelang mit seinen Skeletten verschwunden war, ist er da irgendwie, zumindest habe ich das gehört, wieder aufgetaucht und hat nicht mehr gesagt ich, sondern wir.
Was ist Chiropraktik für dich heute?
Das ist, ich weiß nicht, ob ich das mit ein paar Worten zusammenfassen kann. Chiropraktik heißt ja einfach nur, etwas mit dem Chiro, mit den Händen zu tun. Mhm. Und ich bin ja so integraler Manualtherapeut, so wie ich das mal nennen. Und ich habe versucht, ich war am Anfang ja auch so ganz froh, dass ich neben meinem Heilpraktiker dann endlich so eine Identifikation aufweisen konnte, sagen wir mal, dass mein Ego sagen konnte, Identifikation ist ja mein Ego-Spiel, mein Ego sagen konnte, jetzt bin ich Chiropraktiker oder die edle Variante Chiropraktor. Na, so, das sind so die Akademiker, so, das war so. Übrigens nachher, wenn wir vielleicht nochmal zum Studium kommen, so die Frage, was hat das Studium so mit mir persönlich gemacht, warum ich das so gemacht habe. Ich fühle mich eigentlich so als Manualtherapeut und ich versuche, die Dinge miteinander zu vernetzen, auch aus der Osteopathie, und ich war ja auch lange, oder ich habe viele, viele Jahre Seminare bei Jean-Pierre Barral besucht, also einer großen Koryphäe in der Osteopathie, und habe versucht, das miteinander zu vermengen, zu mischen miteinander. Und auch so ein Begriff mittlerweile, so eine High-Volume-Situation zu integrieren. So sagen, wie kann ich in einem relativ kurzen Zeitraum möglichst viel erreichen durch Präzision? Also je präziser und je sauberer, desto größer ist das, was wir tun. Je weniger wir machen, desto größer ist die Aufmerksamkeit, die wir erreichen. Ja, das ist dann auch neurologisch quantenmechanisch belegt. So, wenn man das Quantenmechanische benutzt, dann ist man immer irgendwie, hat man das Gefühl, man weiß eigentlich gar nichts. Das ist immer so ein großes Wort, was immer irgendwo fällt. Okay, das dazu. Also ich definiere mich einfach über das, was ich so lernen durfte und an meinen Patienten erleben durfte, und immer wieder diese Wunder von dem, was der Körper so tut, wenn man präzise Aufmerksamkeit schafft. So, und da habe ich in der Chiropraktik einfach für mich die effektivsten Tools kennengelernt. So würde ich das mal sagen.
Ja.
Und die das nicht geht, und ich würde jetzt nicht sagen, ich mache jetzt nur Osteopathie, ich mache nur Chiropraktik. Nee, ich mische das zum Wohl des Patienten. Und das hat ja Dejanet auch gemacht. Das vergisst man immer so ein bisschen ganz, ganz viel über Viscera, was Dejanet gemacht hat. Und ist ja nun auch ein Chiropraktor, wenn man so möchte. Oder Chiropraktiker, und viele andere das auch getan haben. So, das ist so mein Ding, also die Dinge zu integrieren. Und Chiropraktik für mich ist eine der wunderschönsten Möglichkeiten, mich selbst auszudrücken in dem, was ich liebe und was ich auch gut umsetzen kann. Und einfach die Freude an den Menschen zu sehen. So, our goal is to help the people. So, das ist so die Überschrift. Ja. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, schön. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Campus, was ist dir so in positiver Erinnerung geblieben aus dieser Zeit? Du warst ja im ersten Jahrgang mit mir zusammen, 2014 bis 2017. Was ist so hängen geblieben? Was ist so, was kommt dir in den Sinn aus der Zeit?
Ich bin ja eigentlich, ich wollte das eigentlich gar nicht. Und dann hast du angerufen und hast gesagt, du musst.
Ja.
Wir sind alle dabei.
Ja.
Dann konnte ich mich dem nicht widersetzen in dieser Freude. Und so nach dem ersten Wochenende in Krems, und wir lesen mal irgendwelche Papers und interpretieren die in einer Viertelstunde, war ich der festen Überzeugung, das war mein letztes Wochenende. Aber dank dieser Gruppe und dieser ganzen Dinge, die wir miteinander erlebt haben, und wir hatten ja eine unglaublich schöne Gemeinschaft, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass wir uns alle schon so lange kannten und so auf dem Weg waren, und das war so das Neue. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat Goethe gesagt, und dann war das auch so, und dann war ich einfach super stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe neben der Praxis. Diese vielen Wochenenden und diese unglaublichen Prüfungen, wo ich jedes Mal irgendwie Falten dazu bekommen habe, bevor ich auf diesen Knopf gedrückt habe und es ging los. Das war schon hart. Was es mit mir gemacht hat, es hat mich vollständiger gemacht. Das hat mir nochmal Dinge gezeigt, die ich nicht kannte. Ich musste mich mit Sachen auseinandersetzen, die ich bis dahin verdrängt hatte. Und auch Sachen, wo ich heute sagen würde, braucht man das nun wirklich oder nicht. Aber das Ganze hat mich vollständiger gemacht und hat mich dadurch auch ein Stück nach vorne gebracht im Sinne von so einer gefühlten Sicherheit. Mhm. Diese Geschichte. Und es hat mich stolz gemacht und zu sagen, ich bin Akademiker, das war irgendwie, das habe ich meinem Ego dann auch gegönnt. Und ich bin heute noch stolz, sagen, ich mache akademische Chiropraktik. Mhm. Das ist schon ein ganz großartiges Gefühl. Und da ich ja Teil meines Lebens in Griechenland führe und ich kann in Griechenland als Chiropraktiker arbeiten in dieser Form, hat mich das auch nochmal frei gemacht und auch dort ein ganz anderes Ansehen geschaffen, als ich das vielleicht hätte erreichen können, wenn ich da mit so einer Berufsbezeichnung Heilpraktiker aufgeschlagen wäre, die kein Mensch kennt.
Ja, also das geht mir genauso und das habe ich also auch von vielen anderen Studenten gehört, dass das tatsächlich ein Effekt des Studiums ist, dass man ja eine Art von Selbstvertrauen gewinnt sozusagen. Das ist also wirklich, dass man weiß, irgendwie ich bin jetzt diesen Weg gegangen, ich habe das alles durchdringt man sowieso nicht, aber ne, so ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe mich ausgetauscht, ich habe Wahrheiten für mich gefunden und das ist wirklich so, finde ich, auch so der größte Benefit. Man tritt einfach anders in der Praxis auf. So, das ist schon, also ich weiß noch so aus meinen Anfängen, man hatte immer so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex, sag ich mal, weil man war halt ja kein richtiger Arzt. Ne, so. Das war immer so, das immer hat immer so ein bisschen wehgetan.
Darf man der Orthopädie widersprechen?
Ja. Ne, so.
Und, in der Öffentlichkeit.
Ja, genau. Ne, so. Wenn die Patienten jetzt sagen, ja, ich war mal beim richtigen Arzt, sag ich ja.
Oder mein Arzt darf das nicht wissen.
Ja, genau.
Also, das sind dann auch so Sachen. Ne?
Ja. Da können wir heute drüber schmunzeln. Ja. Also heutzutage wissen wir einfach, wofür wir stehen. Und ich bin auch nicht mehr in Konkurrenz zur Schulmedizin, sondern ich weiß, was die können und ich weiß, was ich kann. Ja. Und ne, wir haben eine geringe Schnittmenge, aber ansonsten haben wir gar nicht so viel miteinander gemein. Ne, so. Und das ist, glaube ich, so zu wissen, was man kann und was nicht. Und das,
ja, das ist sehr befreiend.
Ja, finde ich auch. Und das ist also von daher, den Effekt hat das Studium bei mir auch erzielt. Also das kann ich unterschreiben.
Und ich kann mich erinnern, dass wir hatten ja auch ein paar sehr interessante Dozenten. Also damals war das der erste Kontakt mit Arno Brunier, den wir dann genießen durften mit 20 Leuten.
Ja.
Das war auch so eine Geschichte und den einen oder anderen, der danach zukam, wo ich die Möglichkeit hatte, wirklich so, ohne dass da jetzt 120 Leute drum zu touren, denen da auf die Finger zu gucken. Das war schon cool.
Ja, also das fand ich auch, war wirklich ja auch, weil wir waren ja nun schon ein paar Mal in den USA auf irgendwelchen Seminaren gewesen und so haben wir einfach den Spieß umgedreht. Wir haben uns praktisch ja zusammengeschlossen und haben dann die Amerikaner einfliegen lassen. Das war also ne, so war ja im Prinzip eigentlich eine geniale Idee sozusagen.
Definitiv.
Ja. Ja, du hast Arno schon genannt. Gibt es sonst noch Kollegen, die dich geprägt haben auf deinem Weg? So, die dir in besonderer Erinnerung geblieben sind, entweder als Person oder als von der Technik oder Einstellung?
Also ich habe immer irgendwo etwas mitgenommen. Mhm. Ich habe nie was Vollständiges, sondern für mich war das immer so, wenn ich auf Seminaren war und ich habe so eine neue Idee, einen neuen Move mit nach Hause genommen, dann war das Seminar für mich schon erfolgreich. So war das. Und jetzt so eine ganze Latte von Leuten aufzählen, das ist ja Blödsinn. Aber ich habe immer irgendwas mitgenommen und es hat mir jedes Mal wieder so Freude in der Praxis gemacht. Das war immer so nochmal wieder so, ach, guck dir das nochmal an und da gibt's noch einen Weg und so.
Also immer wieder neuer Input.
Immer wieder neuer Input.
Ja, weil man will ja auch nicht 20 Jahre das Gleiche machen. Wirklich irgendwie so keinen Monat, wo man nicht irgendeine Fortbildung gesucht hat.
Ja.
Ne, so, das ist so, das war schon. Was tust du heutzutage in der Praxis? Wie würdest du sagen, ist dein Praxisalltag? Gibt es da noch Herausforderungen? Was reizt dich? Womit beschäftigst du dich am liebsten in der Praxis?
Ich arbeite an so einem 5-Minuten-Takt. Mhm. Wobei manche Leute brauche ich vielleicht 2 Minuten für und für die anderen 10. Also es kommt so auf 5 Minuten raus. Mhm. und ein bisschen Wartezeit am Ende. Das wissen aber alle auch bei mir, dass sie ein bisschen warten müssen, wenn mal etwas ist. Und womit ich mich beschäftige, ist zunehmend tatsächlich das Gehirn. Und zwar in so einer gelebten Brain-Base-Geschichte. Ich meine, das Wort Brain-Base ist ja wieder auch so ein Wort. Was ist nicht Brain-Based? Also was ist von dem, erstmal als Chiropraktiker, wenn ich handle, ist es Brain-Based. Und wenn der reagiert, ist es auch Brain-Based. Also was ist nun Brain-Based? Was für mich echtes Brain-Based ist, wenn man auch wirklich am Gehirn arbeitet. Mhm. So, und ich habe zunehmend Sachen, Techniken mit integriert, wo zum Beispiel, wo man das Phenoid über Maxilla justieren kann, wie man über das Auge Einfluss hat auf das Phenoid und auf die Dura und bestimmte Anteile des Gehirns. Mhm. Und das zu verbinden mit Techniken, speziell der Upper Cervical. Und in diesem Zusammenhang ist mir immer klarer geworden und auch immer mehr, was ich früher immer es war immer so ein bisschen schwierig für mich, das Coccyx zu integrieren. Mhm. Dass ich immer wieder in der Literatur las, irgendwie wichtig, das taucht überall wieder auf. Aber ich hatte da immer irgendwie nicht so einen richtigen Zugang, weil die Zugänge, die wir hatten, waren meistens rektal. Mhm. Und das ist dann natürlich etwas, was man dann verdrängt.
Im Overadjustment nicht so gern gesehen.
Nicht so gern gesehen. Genau, ja. Also, es gibt ja so Leute, die benutzen dann ihren Atrostim für solche Sachen. Aber ja. Das war jetzt so nicht meins, ne? Für die Geschichte. So. Und da so neue Wege zu gehen, insbesondere bei neurologischen Erkrankungen. Mhm. Das finde ich spannend. Also Apoplexgeschichten zum Beispiel, Epilepsie, das sind so Sachen, Parkinson, Sachen, Leute, die Traumata gehabt haben am Zentralnervensystem, Sprachstörungen, solche Sachen. Das ist etwas, wo ich gerade für brenne und gucke, wie habe ich da, habe ich einen Zugang, in dem ich direkt am Gehirn arbeiten kann. Also nicht nur an den Suturen, sondern wirklich die Neurone erreiche und dort eine Information setzen kann.
Ja, cool. Also du hast ja auch mir gegenüber schon mal angedeutet, dass Traumatologie dich reizt und du da auch nochmal eine eigene Seminarreihe gerne auflegen würdest?
Vor allen Dingen so in dem Rahmen von psychischen Traumata. Weil die große Frage ist ja, warum Haltung kommt von Haltung, das ist ein ganz banaler Vergleich, der aber eigentlich alles zeigt. Also es gibt hier keinen einzigen Muskel, der nicht ohne Emotion ist. Mhm. Und dass wir uns immer wieder wundern, warum Dinge immer wieder auftauchen und wir im Prinzip ja nichts anderes machen als Alibi schaffen. Also der Körper macht dann Licht an, eine Intelligenz und Innate sagt, Mensch, kümmere dich und Mensch geht zum Chiropraktor und wir machen das Licht ja aus. Mhm. Das ist zwar nicht vollständig die Wahrheit, aber es ist ein Teil der Wahrheit, darüber müssen wir uns ja im Klaren sein. Nun geht es ihm erstmal eine Zeit lang wieder gut, aber er verändert wieder was in seinem Leben, seiner Geschichte. Noch hat er seine Konditionierung als Kind bearbeitet und verfällt immer wieder in die gleiche Situation. Das ist schön, ja, haben wir dann ein Leben lang, kommen dann ja auch regelmäßig diese Experten. Aber da muss doch noch was dahinter geben. Und die Frage ist, welchen Einfluss habe ich als Chiropraktor oder als, wird das Wort jetzt mal so benutzen, integraler Manualtherapeut, auf Strukturen einzuwirken, diese Muster von psychischen Traumata abspeichern. Mhm. Ja, es gibt spannende Geschichten, man hat herausgefunden, dass die rechte Insula ungefähr 80% aller Negativinformationen im Gehirn abspeichert und direkte Verbindung zum Vagus hat und alles aus dem Verdauungstrakt. Ja. Abfiltert. So, dann sind wir an dieser Geschichte, an dieser Wechselwirkung, Mikrobiom, ihr Gehirn, dieser ganzen Geschichte. Und diesen Bereich kann man tatsächlich fühlen, wenn man die Leute in eine emotionale Situation bringt. Und das Ganze dann zu verbinden, über die Spines, dieses Gehirnareal damit zu verknüpfen. Und das kann man machen, auch in einer chiropraktischen Praxis, ohne dass man große psychologische Fragestellungen macht. Das Ganze läuft mehr oder weniger nonverbal. Ja, da gibt's also um das so ein bisschen zu sagen, wo es so hingeht. Ja, ne? Ja. Und das sind so die neuesten Forschungen. Ich fand das immer sehr interessant. Vor allem, wenn man so diesen Standtest, den wir aus Masucci gelernt haben, sieht, dass die Leute mal über die linke Seite umfallen. Ne? Und warum das so ist, wenn sie nicht justiert sind. Und das hat sehr viel zu tun mit dieser Konstellation der rechten Insula. Sehr spannendes Thema.
Ja, einen Teilnehmer hast du auf jeden Fall schon mal. Ich bin auf jeden Fall dabei.
Ich weiß gar nicht, ob ich dich möchte. Das werden wir sehen. Das wird
dich sehen. Ich versuche auch keine schlechten Witze immer einzuladen.
Wir müssen doch Spaß haben.
Dann habe ich hier noch eine schöne Frage zum Beispiel. Welchen Chiropraktor würdest du gerne mal treffen? Oder auch welchen schon gestorbenen Chiropraktoren würdest du gerne mal treffen?
Gibt's also das kann ich in eins beantworten. Ich würde gerne mal B.G. Palmer treffen in seinen letzten Jahren.
Mhm. Also wenn er sozusagen rückblickend.
Ja, so in zu der Zeit, wo er zum Schluss sich ja vorwiegend mit psychisch-emotionalen Geschichten auseinandergesetzt hat. Und die behandelt hat. Und ich hätte ihn gerne so gefragt, was das für ein Prozess für ihn gewesen ist.
Mhm. Da anzukommen.
Da anzukommen.
Ich weiß noch, als ich angefangen habe, damals mit meiner kleinen Praxis in Oldenburg, da gab es einen großen Artikel in der Zeit, der Rücken kommt von der Psyche. Alle Rückenschmerzen sind psychisch. So, das war so der Tenor. Und ich war natürlich als junger Chiropraktiker angetreten, eigentlich über den Rücken die Welt zu retten. Also war der Artikel natürlich für mich totaler Käse, abgesehen davon, dass ich überhaupt keine Ahnung von Psychologie oder sonst irgendwas hatte. Mhm. Ne, so, ich hatte gerade mal ein paar Wirbelsäulen angefasst. Mhm. Aber das konnte auf keinen Fall sein. Ne, so. Ja. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist das eigentlich das am meisten Übersehene, warum wir überhaupt Rücken haben. Ne, so, wenn wir sagen, es gibt drei Arten von Stress. Es gibt körperlichen Stress, chemischen Stress und psychischen Stress. Den körperlichen, den erzählen uns die Patienten ja. Was ist, sind die Treppe runtergefallen oder hat einen Autounfall oder sowas. Ne? So, das kann man ja meistens noch in der Anamnese klären, sage ich mal. Wenn das nicht gewesen ist, dann kannst du sagen, okay, vielleicht hat er über die Jahre eine Vergiftung erfahren, über alles das, was er sich so bewusst oder unbewusst so einverleibt hat. Aber ich sag mal, gerade diese psychischen Stressfaktoren werden meiner Meinung nach in der Anamnese häufig entweder gar nicht oder zu wenig berücksichtigt. Entweder weil wir da zu wenig Ahnung von haben, so weil wir eben keine Psychotherapeuten oder keine Psychologen sind. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, warum viele Sachen auch immer wieder kommen. Also warum Muster so tief in uns drin stecken. Und ne, so, das heißt, wie du schon gesagt hast, wir können die dann eine Zeit lang trösten und die Funktion wiederherstellen. Aber sag mal, der braucht nur dem Auslöser wieder über den Weg zu laufen. Sei es nun die Ex-Frau oder der Chef oder das Finanzamt oder was auch immer. Oder er guckt in den Spiegel so, und dann ist das Muster wieder da.
Das ist eine Abluxation wieder.
Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, so. Von daher würde ich auch sagen, das ist ein spannendes Feld, da zu gucken. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei. Cool, ja. Also BJ würde ich auch gerne mal sehen. Didi würde mich auch noch reizen, also sein Vater, weil mich fasziniert, abgesehen davon, dass er natürlich einen bunten Lebenslauf hatte, wie der das Ganze angedacht hat. Also wie der, ne, so dieses... Also ich sage mal, für mich ist er der Jules Verne in der Chiropraktik, weil der so 100 Jahre seiner Zeit voraus war, so gefühlt. Ne? So schon diese Vision zu haben, dass das alles mit Frequenzen zu tun hat, dass das Tonus ist, dass das, ne? So, also das ist schon, finde ich, dass es nicht um Knochen geht.
Ja.
So, das finde ich auch faszinierend.
Darüber haben sie sich abends beim Bier unterhalten.
Ja.
So, das wäre mal spannend zu wissen.
Ja, genau. Also, wenn wir Zeitreisen machen, dann machen wir das auf jeden Fall. Machst du aktuell irgendwelche Fortbildungen? Hörst du Podcasts? Liest du Bücher? Machst du irgendetwas um
ja,
dich?
Ich mache ja noch immer meine Seminare so, zweimal im Jahr. Und da bereite ich mich dann immer darauf vor, indem ich mich mit dieser Materie auseinandersetze. Zum Beispiel das Sphenoid war jetzt nochmal ein Thema. Also wie komme ich da wirklich dran? Außer über die Schläfe, wie habe ich den Zugang? Wie fühle ich, wo muss ich präzise hin? Solche Sachen. Und dann muss ich mich natürlich auch mit dieser Anatomie auseinandersetzen. Und dann bin ich da in den entsprechenden Medien unterwegs und suche mir die Informationen.
Mhm.
Ja, und darüber bekomme ich immer mehr Präzision. Und für mich selber, also am meisten lerne ich immer selber.
Ja.
Von meinen Seminaren, das ist einfach so.
Ja, das heißt also eher forschen sozusagen. Das heißt, du hast eine Idee oder ein Ziel, das du verfolgst und guckst dann, was gibt es schon dazu.
Genau.
Ja. Was würdest du sagen, macht einen guten Chiropraktoren aus? Was für Eigenschaften oder was braucht der sozusagen?
Wie bei jedem Handwerk brauchst du ein Talent.
Mhm.
Ja, du brauchst einfach eine Basis und du musst einfach dafür brennen, du musst einfach fasziniert sein von Struktur.
Mhm.
Und Präzision, das Wort habe ich ja schon ein paar Mal benutzt, das Präzision, sehr genau, nicht nur wie die Osteopathen sagen, gelebte Anatomie, das sollte eigentlich auch für uns gelten.
Mhm.
Sehr genau zu wissen, wo bin ich denn da überhaupt dran? Mhm. Ja, das muss man nicht mal vollständig präsent in dem Moment haben, aber man muss es wirklich wissen. Man muss wissen, wie genau läuft die Vertebralis, genau was macht sie wo. Mhm. Ja, solche Dinge. Dann ist es ja immer der Mensch, der justiert. Mhm. Ja, und ich denke, es ist nicht nur wichtig, dass man ein Shopping von Techniken macht sein Leben lang, sondern die Technik ist tatsächlich nachgeordnet. Was wir ja immer wieder sehen, es gibt Kollegen, die dafür brennen. Und bei manchen, wenn man die Techniken sieht, dann kann man sagen, ja, was genau ist das denn? Aber mit großen Erfolgen nach Hause gehen. Also Technik kann es nicht sein. Am Ende des Tages ist es sehr wichtig und Präzision sehr wichtig. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass wir selber an uns arbeiten, so eine Art Psychohygiene betreiben, dass wir unsere eigenen Bewusstseinsprozesse machen, in unserem eigenen System aufräumen. Denn die Wahrnehmung von dem, was da vor mir liegt, liegt ja nicht da vor mir, sondern diese Wahrnehmung von dem, was ich zu tun habe, sind ja die Bilder, die mein Gehirn in meinem System projiziert. Mhm. Und je sauberer deine Festplatte ist und je größer deine Landkarten sind, die du benutzen kannst, wie Techniken, philosophische Dinge und so weiter, und je klarer du selber bist in deinem Leben und deinem Ding, desto mehr kannst du in Resonanz gehen mit dem Chaos, was da vor dir liegt. Ja, das sind ja chaotische Zustände, die wir dem Körper, dem System irgendwie im Bewusstsein bringen. Letztendlich ist die Atlas-Subluxation ja nur etwas, was wir glauben, was der hat. So, das ist so wichtig. Also wenn wir selber ein Thema haben, dann projizieren wir das sehr häufig auch auf die Leute und alle Leute haben dann eher in der Regel das, was ich auch habe. Mhm. Also das kennen wir und so, das ist sehr wichtig zu verstehen. Also ist die Realität, ne, wir kennen das von diesem Beobachtereffekt von Wieler, also in dem Moment, wo ich etwas beobachte, verändere ich etwas. Ja, das heißt, das Experiment wird durch den Beobachter verändert. Mhm. Und genau das ist das Gleiche. Wir projizieren das, was wir glauben, auf den, der da liegt. Mhm. Und wenn der daran glaubt, dass wir das, was wir da tun, richtig machen, dass wir so Gefühl, Sinn und Bedeutung haben in etwas, dann schalten wir sozusagen diese Information in die Realität, in 3D. Mhm. Und dann passiert das auch. Mhm. Ja, aber die Realität ist nicht da draußen, sondern unser Gehirn, wie Marshall Feldenkrais gesagt hat, das Nervensystem ist dazu da, das Chaos zu ordnen. Mhm. Und zwar das Chaos da draußen, außerhalb von unserem Gehirn. In unserem Gehirn entsteht eine Art Ordnung, sonst könnten wir nicht miteinander kommunizieren.
Mhm. Ja, also aus meiner Sicht ist es auch immer, es geht darum, wer macht, warum, was und wie. Und ganz häufig interessiert die Leute nur das Wie. Ja. Oder, ne, so, aber fängt natürlich, wie du sagst, mit den beiden Personen, mit den beiden beteiligten Personen, davon hängt es ganz stark ab, was kann der eine zulassen und wie groß ist der Horizont des Behandlers, sowas, was kann der überhaupt, ne, so. Mhm. Ich sehe uns auch manchmal wie ein Trainer oder wie ein Coach. Nur die wenigsten Coaches schaffen es ja, jemanden besser zu machen als sich selbst, sozusagen, sondern du lernst ja von einem Trainer immer das, was der kann. Und wenn du gefühlt auf Augenhöhe bist, dann brauchst du den nächsten Trainer, der dich wieder ein Stück weiterbringt. Mhm. Sozusagen. Das heißt also, so wie wir praktisch immer einen Lehrer nach dem nächsten hatten, so gibt es also verschiedene Level, so würde ich das sagen. Und so gibt es auch unterschiedliche Level dann eben, zu welchem Zeitpunkt hast du wen behandelt. Ne? So, also wenn du den Patienten, den du heute siehst, den hättest du vor 10 Jahren vielleicht nicht auf dasselbe Level bringen können wie heute, weil du heute, ne, weiter bist, irgendwie dich weiterentwickelt hast.
Ja.
So, und das ist also, von daher hat das schon immer mit beiden zu tun. Es ist nicht so sehr zu objektivieren.
Und das war ja das, was wir so am Anfang gesagt haben, der Geschichte, die Max Dyer so gebracht hat, ne, was wir immer, wenn wir irgendwelche Techniken sehen wollen, dann hat er uns was an den Hals gehauen und hat gesagt, hörst du erstmal zu, was die Philosophie zu sagen hat.
Ja. Ja. Das Warum ist auch immer, glaube ich, ganz entscheidend. Es gibt Millionen von manuellen Therapeuten auf der Welt, die alle irgendetwas mit dem Bewegungsapparat anstellen, aber ich glaube, der große Unterschied ist immer, warum tue ich das, ne? Jörg, ich danke dir.
Ich danke dir.
Wir führen das bestimmt nochmal irgendwann an anderer Stelle weiter, das Gespräch.
Leider ist es Mittag und sonst würden wir jetzt was trinken gehen.
Ja. Okay. Guck mal, lieber. Bis bald.
Danke.